Willkommen bei Rotfunk, dem Podcast des Karl-Renner-Instituts. Mein Name ist Maria Malcznik, ich bin die Direktorin des Renner-Instituts. Bei den Rotfunk-Lectures sprechen Expertinnen und Experten über die großen gesellschaftlichen und politischen Fragen unserer Zeit. In dieser Folge hören wir die berührende Geschichte eines Helden. Die Historikerin und Journalistin Lili Meyer hat vor kurzem eine Biografie über den sozialdemokratischen Reformpädagogen Ernst Papanek veröffentlicht, der während des Holocausts hunderte jüdische Kinder rettete.
Ich möchte Ihnen heute etwas über Ernst Papanek erzählen. Und es gibt wirklich sehr viele Arten und Weisen, ihn zu beschreiben. Er war Politiker, er war Sozialist, er war ein assimilierter Jude, er war leidenschaftlicher Reformpädagoge, ein unerschütterlicher Optimist. Also Ernst Papanek hat ein wirklich wahnsinnig dichtes Leben gelebt, voller Abenteuer, voll mit seinem Engagement. Und man bräuchte wirklich ein ganzes Buch oder man braucht ein ganzes Buch, um all das zu beschreiben. Deswegen werde ich Ihnen heute einen kleinen Einblick nur geben können. Und bevor ich mit seinem Leben, mit seiner Kindheit beginne, würde ich Ihnen gerne ein bisschen was dazu erzählen, wie ich dazu gekommen bin, ein Buch über Ernst Papanek zu schreiben. Und zwar habe ich seinen Namen das erste Mal im Jahr 2003 gehört, vor fast 20 Jahren. Und damals war ich 11 Jahre alt. Und zwar habe ich damals den Holocaust-Überlebenden Arthur Kern kennengelernt. Und Arthur und ich haben uns durch einen Zufall kennengelernt. Und zwar sind wir beide in derselben Wohnung aufgewachsen. Also im Abstand von 60 Jahren. Er hat seine Kindheit in den 30er Jahren in dieser Wohnung verbracht, ich in den 90ern. Das war in Wien im 9. Bezirk. Und im Jahr 2003 hat Arthur diese Wohnung besucht und dort habe ich ihn kennengelernt. Und für ihn war das so wie eine Art Reise in die Vergangenheit. Und für mich war das die erste Begegnung mit dem Holocaust, mit dem Zweiten Weltkrieg, mit dem Judentum, also mit einer ganzen Reihe von Dingen und von Themen. Und dieses Treffen hat mich sehr beeinflusst. Wir wurden lebenslange Freunde und ich bin Historikerin geworden deswegen. Und die Geschichte von Arthur erzähle ich in meinem ersten Buch, Arthur und Lilly, das Mädchen und der Holocaust-Überlebende. Und Arthur war der einzige Überlebende seiner Familie. Und er war jetzt eines von gut 300 Kindern, die Ernst Papanek gerettet hat. Das heißt, damals eben vor gut 20 Jahren habe ich das erste Mal den Namen Papanek gehört und im Lauf der Jahre habe ich durch Arthur viele andere Überlebende kennengelernt, die alle von Papanek gerettet würden. Und alle haben wirklich immer so ein Leuchten in den Augen bekommen, als der Name Papanek gefallen ist. Also daher kommt mein Interesse, sich mit ihm zu beschäftigen. Und wie ich dann aber bald gemerkt habe, ist eben auch Papaneks Leben vor und nach dem Krieg genauso spannend, wie sein Engagement im Krieg gewesen ist. Genau, so viel ein bisschen zur Einführung. Kommen wir zu Ernst Papanek selbst. Er ist im Jahr 1900 in Wien geboren. Das heißt, es ist einfach, sich zu merken, wie alt er ist. Er ist immer so alt, wie die Jahreszahl ist. Ist in Wien in einem ärmlichen, kleinbürgerlichen Elternhaus aufgewachsen. Der Vater Johann war ein reisender Händler, die Mutter Rosa war Schneidergehilfin. Und die Familie Papanek waren jüdisch, allerdings nicht sehr religiös. Also Ernst Papanek hat zum Beispiel eine Geburtsurkunde von der israelitischen Kultusgemeinde. Seine Eltern haben ihn aber nicht beschneiden lassen. Er hat auch keinen zweiten hebräischen Vornamen, wie es eigentlich üblich ist. Also sie waren keineswegs fromm, keineswegs religiös. Es gab aber eine kurze Phase in Ernst Papaneks Kindheit, in der er sich sehr betont jüdisch gegeben hat und sogar Rabbiner werden wollte. Und das ist etwas sehr Typisches für ihn. Also wenn sich Ernst Papanek für etwas interessiert hat, dann war das immer mit Haut und Haar. Dann hat er sich geradezu geworfen auf ein Thema. Und so war es dann später mit seinem lebenslangen leidenschaftlichen Einsatz für die Sozialdemokratie. Und so war es eben auch bei dieser kurzen, kann man sagen, Liebesaffäre, die er mit dem Judentum hatte. Und da hatte er jetzt ein Problem. Wenn er am Samstag die Großeltern besucht hat, haben ihm die Großeltern immer Geld geschenkt. Aber am jüdischen Ruhetag Schabbat darf man Geld nicht in die Hand nehmen. Also hat der kleine Ernst Papanek immer die Tasche von seinem Matrosenanzug weit aufgehalten, damit die Großmutter das Geld quasi hineinwerfen konnte, ohne dass er es berühren musste. Aber schon als Jugendlicher hat er sich dann für konfessionslos erklärt. Und man merkt es auch später als Erwachsener, dass Papanek nur ein sehr begrenztes, rudimentäres Wissen über das Judentum hat und sich auch nie wieder als Jude gesehen hat. Diese Kindheit von Ernst Papanek, das ist das letzte Aufblühen der österreichisch-ungarischen Donaumonarchie, eben bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Zu diesem Zeitpunkt war Papanek Schüler und überzeugter Monarchist, also ein großer Anhänger des Kaisers. Und da gibt es eine schöne Anekdote dazu. Ernst Papanek, der aus einer sehr unpolitischen Familie kam und wirklich viele Hintergründe auch nicht verstanden hat, hat als kleiner Bub einmal auf einem Wahlplakat gelesen, dass die Sozialdemokratie für das Volk sei. Aber in der Schule hatte er gelernt, dass der Kaiser für das Volk sei. Und seine Schlussfolgerung war also, der Kaiser war Sozialdemokrat. Und das ist seine Einstellung eben so. 1914, 1915 ist er noch überzeugter Monarchist, aber je länger dieser Krieg dauert, desto mehr Risse bekam sein Weltbild. Und 1916 ist er dann der sozialistischen Arbeiterjugend Deutsch-Österreich beigetreten und von da an sein Leben lang der Sozialdemokratie verbunden geblieben. Dann haben wir diese Zwischenkriegszeit, die Zeit des Roten Wiens, diese Zeit, in der es eben ja in sehr schneller Zeit sehr viele Reformen gab, sehr viele Verbesserungen für die Wiener Bürgerinnen und Bürger. Und in dieser Zeit fängt Papanek jetzt an, noch ohne jegliche Ausbildung, sich als Sozialarbeiter und als Erzieher zu engagieren. Mit 18 Jahren hat er eine Gruppe gegründet, die nannte er Spielkameraden, die sich um verwahrloste Kriegswaisenkinder gekümmert hat. Ein Jahr später, mit 19, hat er eine Ferienkolonie von Eugenie Schwarzwald geleitet für Arbeiterkinder in der ehemaligen Kaiservilla in Ischl. Und von da an hat er sich immer vielfältig politisch und pädagogisch engagiert. Und seit seines Lebens konnte man auch wirklich Papaneks Pädagogik nicht von seiner Politik trennen. Also Politik war für ihn immer eine Bildungsfrage und Bildung war immer eine politische Aufgabe. Also das kann man nicht trennen für ihn. Er leitete Heimabende und Ferienlager für die Kinderfreunde, später für die Falken. Er galt als einer der populärsten Vortragenden in der politischen Bildung in Wien. Und mit etwas Verzögerung, nach einer langen Zeit als bummelnder Medizinstudent, hat er dann sich doch am Pädagogischen Institut der Stadt Wien ganz offiziell zum Lehrer ausbilden lassen. Und das war diese Zeit von Otto Glöckl, von der Wiederschulreform, also dieser Zeit voller Reformen, weg von der monarchischen Paukschule hin zur offenen Arbeitsschule. Papanek war sehr von Glöckl inspiriert und wurde dann auch ein wichtiger Mitarbeiter von Glöckl. Und er war auch sehr geprägt von Alfred Adler und von der Individualpsychologie. Arbeitet als Lehrer, als Erzieher und wird dann 1932 in den Wiener Gemeinderat gewählt. Also spätestens jetzt ist er Berufspolitiker. Leitet dann ab 1933 die sozialistische Jugend österreichweit und er sollte ihr letzter Vorsitzender in einem freien Österreich werden. Jetzt kommt diese unruhige Zeit voller politischer Gewalt. Ernst Papanek, der eben als mitreißender Redner und Wahlkämpfer galt, wurde oft in umkämpfte Gebiete geschickt, zum Beispiel ins Burgenland. Und diese Situationen, die immer gewalttätiger wurde und die dann aufgingen quasi in den bürgerkriegsartigen Februarunruhen 1934, führte dazu, dass in dieser Zeit dann ein Todesurteil gegen Papanek erlassen wurde und er mit der gesamten Parteispitze 1934 ins Exil geflohen ist. Anfangs nach Brünn, aber der Exilant Papanek ist wahnsinnig viel herumgekommen. War in Paris, war in London, war in Skandinavien, oft in der Schweiz. Er war ab und zu in Spanien während des Spanischen Bürgerkriegs. Und er ist in dieser Zeit auch immer mehr gegen die Nationalsozialisten aktiv geworden. Ein Beispiel dafür ist, im Januar 1935 kam Ernst Papanek nach Danzig im heutigen Polen, um die dortigen Genossen bei den Wahlen und im Kampf gegen die NSDAP zu unterstützen. Er hat 5 oder 6 Wochen lang illegal Reden gehalten. Er half, diese Untergrundarbeit in Danzig zu organisieren. Und dann hat ein Spitzel das verraten und Ernst Papanek wurde verhaftet. Und für Papanek begann nun die schlimmste Zeit seines Lebens. Er wurde nächtelang durch Nazi-Beamte verhört. Er musste 8 Stunden lang Appell stehen am Stück. Er wurde regelmäßig verprügelt und litt den Rest seines Lebens auch als Folge an dieser Folter, an Nierenproblemen. Und seine größte Angst während dieser Zeit war, dass die Nazis ihn einfach verschwinden lassen. Und damit er zumindest Aussicht hat auf ein öffentliches Gerichtsverfahren, ist Ernst Papanek in Hungerstreik getreten. Und es hat tatsächlich auf eine Art und Weise funktioniert. Also die Wächter haben ihn jetzt mit mehr Respekt behandelt, sie haben ihn weniger gefoltert. Und Ernst Papanek hat diesen Hungerstreik 8 oder 9 Tage lang durchgehalten, weil er vorgesorgt hatte. Also er hatte tagelang Brot gehortet und unter dem Klodeckel versteckt. Er hatte also nicht viel zu essen, aber er hatte genug, um diese Hungerstreikphase aufrechtzuerhalten. Und dann zu einem Zeitpunkt, als er vielleicht noch Brot für 2 oder 3 Tage hatte, wurde er von einem Wachmann aus seiner Zelle geholt. Dieser Wachmann hat ihn geschlagen, hat ihn beschimpft und dann zu einer Tür gezerrt und gerufen, renn. Und hier muss man jetzt sagen, dass es eigentlich mehr noch als alles andere der Optimismus von Ernst Papanek war, der ihm jetzt das Leben gerettet hat. Weil woher soll er wissen, was hinter dieser Tür lag? War es die Freiheit oder war es ein Erschießungskommando? Es wäre schließlich nicht das erste Mal gewesen, dass die Nazis unliebsame Häftlinge auf der Flucht erschossen, um einen Mord zu vertuschen. Aber Ernst Papanek glaubte eben an das Gute im Menschen und er war auch mutig genug, dieses Risiko auf sich zu nehmen und hat die Tür geöffnet und wurde dann dort tatsächlich vom Danziger Untergrund erwartet. Also dieser brutale Wachmann stellte sich als heimlicher Rekrut des Widerstands heraus. Das ist eine Episode aus 4 sehr abenteuerlichen Jahren im Exil. Und in dieser Zeit ist Papaneks Frau Lene und seine 2 Söhne die ganze Zeit in Wien gewesen. Man glaubte zu diesem Zeitpunkt, die Exilanten können bald nach Österreich zurückkehren. Außerdem hat Lene in Wien als Ärztin das Geld für die Familie verdient. Also sie war quasi alleinerziehend in Wien, hat sich um die Söhne gekümmert, die Familie ernährt und auch ihrem Mann ins Exil Geld geschickt. Also eigentlich vieles, was Papanek in dieser Zeit machte, wäre gar nicht möglich gewesen ohne diese Frau, die ihm quasi immer Geld geschickt hat. Und immer wieder kommt dieser Zeitpunkt, wo man glaubt, Papanek kann jetzt zurück nach Österreich, bis es dann zum sogenannten Anschluss Österreichs an Nazi-Deutschland kommt im Jahr 38 und alle Hoffnungen einfach zerschlagen sind. Und jetzt ist der Zeitpunkt, wo auch Papaneks Frau Lene und die Kinder fliehen müssen. Weil man darf ja nicht vergessen, dass die Papaneks in den Augen der Nazis Juden sind. Also Ernst Papanek hätte sich nie als Jude bezeichnet, dazu war er viel zu sozialistisch. Auch seine Frau Lene, die genauso sozialistisch war, aber aus einer wirklich sehr prominenten jüdischen Familie kam, die ein Krankenhaus besaß in Wien, die war wirklich stadtbekannt. Also in den Augen der Nazis waren das einfach ganz klar Juden und deswegen musste die Familie fliehen. Und wird wieder vereint in Paris und will gemeinsam nach Amerika emigrieren. Es gibt bereits Schiffstickets, die Visa sind unterwegs, alles ist bereit. Und dann bekommt Ernst Papanek ein Jobangebot, ein Tagesheim für Flüchtlingskinder zu leiten. Dieses Angebot kommt von der OSE, also OSE, OSE, ein ursprünglich russisch-jüdische Hilfsorganisation, die eben so ein Tagesheim betreibt. Lene ist komplett dagegen. Lene will möglichst viel Abstand zwischen die Familie und die Nazis bringen. Aber Ernst Papanek nimmt diesen Job für anfangs 6 Monate an, um Geld zu verdienen für die Emigration. Und jetzt kann man sagen, dass er von der Geschichte eingeholt wird. Also es kommt dann in der Nacht vom 9. auf den 10. November 38 zu den Novemberpogromen, also zur sogenannten Kristallnacht, in der die Nazis tausende Synagogen zerstörten in Deutschland, tausende jüdische Geschäfte zerstörten, tausende jüdische Männer verhaftet haben. Und über Nacht bekommt dieses Projekt des Kinderheims nun eine ganz neue Bedeutung. Weil statt nur mehr Kindern zu helfen, die bereits in Frankreich sind, beschlossen die OSE und Ernst Papanek nun, gefährdete Kinder selbst nach Frankreich zu holen. Und sie und auch andere Organisationen begannen jetzt damit, Kindertransporte zu organisieren. Die Kindertransporte, die stechen in der Holocaust-Forschung hervor als eines der wenigen positiven Ereignisse in dieser Zeit des Horrors und der Gräueltaten. Und gemeint sind etwas über 15.000 Kinder, die gerettet wurden, weil ihre Eltern bereit waren, sich von ihnen zu trennen und sie alleine in die Fremde zu schicken, eben auf so einem Kindertransport wegzuschicken. Und die Kinder waren zwischen 2 und 16 Jahren alt. Also gerade das untere Ende muss man, glaube ich, wirklich nochmal betonen. Manche dieser Kinder waren 2 oder 3 Jahre alt. Falls Sie vielleicht schon mal gehört haben von den Kindertransporten, haben Sie wahrscheinlich von denen nach England gehört. Das sind mit Abstand die größten. 10.000 Kinder, die nach England kamen und dort hauptsächlich in Pflegefamilien untergebracht waren. In Frankreich sind das jetzt nur gut 200 Kinder, die im März 1939 nach Paris kommen. Etwas mehr als die Hälfte der Kinder kommt aus Wien, der Rest war aus Berlin, aus Frankfurt am Main und aus Mainz. Und der Unterschied zu den britischen Kindertransporten, wo man ja auf Pflegefamilien gesetzt hat, ist, dass man in Frankreich von Anfang an kollektive Unterbringung geplant hat. Und unter der Leitung von Ernst Papanek eröffnet die Osee jetzt 4 Heime bei Paris in Montmorency, um diese Flüchtlingskinder aufzunehmen. Und allen voran die Villa Helvetia. Und die Ankunft der ersten Kinder in dieser Villa Helvetia hat einen so großen Eindruck gemacht auf Ernst Papanek, dass er sich wirklich auch Jahrzehnte später noch an jedes Detail erinnert hat und oft davon erzählt hat. Und besonders eindrucksvoll war der Moment, als Papanek diesen Kindern vorgeschlagen hat, im Park rund um die Villa Helvetia spielen zu gehen. Und dann war einfach Stille. Und dann, nach einiger Zeit, hat sich ein 9-jähriges Mädchen mit zitternder Stimme gemeldet und gefragt, dürfen jüdische Kinder auch in den Park gehen? Die Frage ist berechtigt, weil ja in Nationalsozialisten Deutschland Juden der Zugang zu öffentlichen Parks verboten war. Aber für Ernst Papanek und für die anderen Erzieher war das ein wahnsinnig schlimmer Moment, das mit ansehen zu müssen. Dann waren die Kinder draußen, haben auch nicht wirklich gewusst, was sie jetzt tun sollen in diesem Park. Also aus Nazi-Deutschland heraus katapultiert, musste man ihnen wirklich erst wieder beibringen, was es so bedeutet, ein Kind zu sein und wie man sich als Kind verhält und wie man spielt. Und hier muss man jetzt eben sagen, dass Ernst Papanek nicht einfach nur eine Flüchtlingsunterkunft verwaltet hat, sondern er hat in wenigen Monaten ein eindrucksvolles pädagogisches System aufgebaut, das man heute auch noch als äußerst fortschrittlich bezeichnen würde, wenn es so eine Heimschule heute gäbe und das für die damalige Zeit wirklich geradezu revolutionär war. Papanek hat sich an seiner Wiener Zeit orientiert, also an den Lehren von Glöckl, von Alfred Adler, und hat die jetzt an die Umstände angepasst. Er verbannte zum Beispiel jegliche Hausaufgaben, es gab keine Noten, es gab keine körperlichen Strafen. Papanek ließ sich in sozialistischer Manier von seinen Schülern duzen, also er war da ernst. Vielleicht muss man aber einen Schritt zurücktreten und sagen, dass er als allererstes diese Kinder wieder an Schule gewöhnen müsste. Also man darf nicht vergessen, ein jüdisches Kind aus Deutschland hatte seit 4 Jahren keinen richtigen Unterricht mehr, in Österreich seit gut einem Jahr keinen richtigen Unterricht. Das heißt, Papanek öffnete oft die Klassenzimmer, hat Unterricht im Freien abgehalten, hat ganz viel Exkursionen gemacht, hat Unterricht als Diskussionsrunden quasi getarnt, um diese Kinder wieder schrittweise an die Schule und an Unterricht zu gewöhnen. Er hat eine sehr umfassende Schülermitverwaltung eingeführt, also Klassensprecher, Schulsprecher war sehr neu damals, aber es gab auch ein Heimparlament, es gab ein Heimgericht, es gab Sportkomitees und Festkomitees, also es gab eine ganz große Vielfalt an demokratischen quasi Institutionen, um diesen Kindern nach Jahren in der Nazi-Diktatur wieder Demokratie beizubringen und um ihnen Kontrolle über ihr eigenes Leben zurückzugeben und ihnen zu zeigen, dass es eben Entscheidungen gibt, die Folgen haben und die sie für sich selbst treffen können. Wobei es ihm ganz wichtig war zu betonen, dass es eine Mitverwaltung war und dass es eben keine Selbstverwaltung war, wie es damals auch manchmal Experimente gab. Also die Kinder wussten immer, dass es Erwachsene gibt, die sich um sie kümmern. Und noch etwas, was er gemacht hat in seiner Pädagogik, was vielleicht nicht klingt wie große Pädagogik, ist, dass er viele Feste gefeiert hat. Also Papanek wollte diesen Kindern wieder eine unbeschwerte Kindheit ermöglichen. Er hat immer gesagt, er will sie glücklich machen und eben wie Kinder behandeln. Also jeder Geburtstag, jeder jüdische oder französische Feiertag wurde mit Kuchen, mit Zirkusaufführungen, mit Gedichteaufsagen, mit großen Festen einfach begangen. Und Papanek wollte die Kinder davon überzeugen, dass nicht sie die Schuld daran trugen, wie die Nazis sie behandelt hatten. Also er hat die sehr, sehr fortschrittliche Ansicht vertreten, dass diese jüdischen Kinder nur dann ihre traumatische Vergangenheit bewältigen könnten, wenn sie sich ihren Erfahrungen und dem Schicksal ihrer Eltern offen stellten. Und das ist eine Meinung, die sich in der Kinderpsychologie erst 50 Jahre später durchsetzen sollte. Also eigentlich bis in die 80er war man der Meinung, dass Traumata in der Kindheit nicht schlimm sind, weil man sich ja nicht an sie erinnert später. Heute wissen wir natürlich, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Also frühkindliche Traumata sind schlimmer als alles andere. Und Ernst Papanek hat das auch schon erkannt, hat Spielgruppen und Diskussionsrunden wieder getarnt und in Wahrheit diese Kinder therapiert. Die Kinder haben das nicht mitgekriegt, konnten später als Erwachsene auch nicht davon erzählen, aber de facto haben sie da Spiel- und Gruppentherapie gehabt. Und es half ihnen auch sehr, unter gleichaltrigen Schicksalsgenossen zu sein. Unter Kindern, die dasselbe durchmachen wie sie selbst. Und Ernst Papanek war eben ganz im Sinne von Alfred Adler davon überzeugt, dass dieses gemeinschaftliche Leben in den Heimen der beste Weg ist, für traumatisierte Kinder Heilung zu finden. Und mehrere Monate lebten diese Flüchtlingskinder relativ friedlich und glücklich unter Ernst Papaneks Schutz, bis dann der Zweite Weltkrieg ausgebrochen ist. In der Anfangszeit gab es in Frankreich keine Kampfhandlungen, also es änderte sich dann erst im Mai 1940, als die deutsche Wehrmacht in sehr schneller Zeit die Benelux-Staaten erobert hat und dann von oben quasi aus Norden Frankreich erobert hat, auch in einer sehr raschen Geschwindigkeit. Unter sehr, sehr schwierigen Umständen ist es jetzt Papanek und den anderen Erziehern gelungen, diese Kinder nach Südfrankreich zu evakuieren, also in den unbesetzten Teil Frankreichs, in ein neues Heim, in einem neuen Schloss. Und dort kam es jetzt zum großen Schock für die Kinder, weil Ernst Papanek sie verlassen musste. Da war es von dem Hintergrund her so, dass dieses Waffenstillstandabkommen zwischen Deutschland und Südfrankreich vorsah, dass die Franzosen alle politischen Gegner der Nazis an die Deutschen ausliefern. Papaneks Anwesenheit gefährdete also die Kinder. Der wurde gewarnt vom sozialistischen Bürgermeister von Limoges, sofort das Heim zu verlassen. Zum Schutz der Kinder. Aber die Kinder haben das natürlich nicht ganz verstanden, diese Hintergründe auch nicht gekannt. Viele dieser Kinder fühlten sich jetzt betrogen, dass also Ernst Papanek, ihr großer Beschützer, ihr Lehrer, sie hier verlassen hat. Und mit 2 Jahren Verspätung geht es jetzt quasi für die Familie Papanek nach Amerika. Ihr ursprüngliches Visum war längst verfallen, aber sie ergattern jetzt eines der seltenen Notfallvisa für Exilpolitiker und werden von der Resistance über die Grenze, über Spanien und Portugal geschmuggelt auf dieser Fluchtroute, die später sehr bekannt wurde, weil auch so Heinrich Mann, Franz Werfel, Leon Feuchtwanger sie genommen haben. Und am 12. September 1940 erreicht Papanek New York. Er ist jetzt also in Sicherheit, seine Flucht ist beendet, eigentlich nach all diesen Jahren, seit er schon Wien verlassen musste. Und sofort setzt er sich jetzt daran, alles zu tun, seine Kinder, seine Schützlinge nachzuholen. Ganz klischeehaft arbeitet er nachts als Tellerwäscher und tagsüber versucht er, einflussreiche Menschen zu finden, die ihm helfen können. Und er war dabei ein äußerst erfolgreicher Netzwerker. Also er reiste zum Beispiel auch nach Washington, wo er Eleanor Roosevelt kennenlernte. Die First Lady, die ja sich sehr viel mehr für Flüchtlinge einsetzte als ihr Ehemann, der Präsident. Und man muss dazu sagen, zu diesem Zeitpunkt sprach Papanek kaum Englisch. Aber ist sehr erfolgreich darin und nach erstaunlich kurzer Zeit kam er also mit Menschen in Kontakt, die tatsächlich an einer groß angelegten Hilfsaktion für europäische Kinder arbeiten, die gewissermaßen einen amerikanischen Kindertransport organisieren. Und Papanek schafft es jetzt, sehr viele seiner Kinder auf die Listen dieses Kindertransports zu setzen. Diese Hintergründe dieses Kindertransports nach Amerika sind wahnsinnig komplex. Also da sind ein Dutzend Hilfsorganisationen beteiligt. In meiner Forschung beschreibe ich das ausführlicher. Jetzt will ich aber für heute nur zwei Aspekte hervorheben. Erstens, es gelingt, fast 300 von Papaneks Schützlingen nach Amerika zu retten. Unter den schwierigsten Umständen, mitten im Krieg. Also ich habe da Tausende an Dokumenten und Briefen gelesen und wenn man die liest, habe ich mir oft gedacht, es ist ein Wunder, dass die es geschafft haben, ein einziges Kind zu retten. Aber tatsächlich sind es fast 300 Kinder, die aus diesen OC-Heimen nach Amerika kommen. Und zweitens, in Amerika nimmt man Ernst Papaneck jetzt die Kinder weg. Also Papaneck und die OC sind vielleicht auch etwas naiv davon ausgegangen, einfach in New York wieder ein Heim zu eröffnen. In Amerika waren Heime, waren sogenannte Institutions, aber sehr verpönt, galten als letzte Möglichkeit für schwer erziehbare oder straffällige Jugendliche und Familie galt als das einzig Wahre. Also hat die zuständige Sozialarbeiterin Lotte Marcuse alle ankommenden Kinder in Pflegefamilien untergebracht. Damit aber nicht genug. Marcuse verteilte diese jungen Flüchtlinge im ganzen Land und verbot ihnen den Kontakt untereinander und verbot ihnen auch den Kontakt zu Ernst Papaneck. Marcuse war überzeugt davon, dass Assimilation und Eingewöhnung in Amerika nur dann möglich sei, wenn diese Kinder völlig mit ihrer Vergangenheit brachen. Am besten keinen Kontakt mehr haben zu ihren Freunden, zu den Kindern, die noch in Frankreich sind und am besten auch gar nicht zu den Eltern, die vielleicht noch leben, die in Deutschland oder im KZ, im Ghetto, irgendwo in Polen eigentlich ja nichts sehnlicher sich wünschen, als einen Brief mit der Schrift ihres Kindes zu sehen. Also diese Eltern wurden dann von den Sozialarbeitern informiert, aber nicht, die Kinder wurden nicht angehalten, diesen Eltern zu schreiben. Und dieser komplette Bruch mit der eigenen Vergangenheit war ja das genaue Gegenteil von allem, woran Ernst Papaneck geglaubt hat. Und hier kann man jetzt eigentlich sehen, wie sehr er seiner Zeit voraus war. Und was für ein großes Glück der Pädagoge hatte, eben in Frankreich mit der OC einen Arbeitgeber zu haben, die ihn darin unterstützt hat. Und hier in Amerika hat das nun nicht mehr funktioniert. Im Nachhinein betrachtet meinte Papaneck oft, er hätte einfach ein Internat gründen sollen. Das wäre in Amerika anerkannt gewesen, dann hätte er die Kinder immer noch 10 Monate im Jahr gehabt. Aber er war ja auch völlig neu im Land, er kannte sich nicht aus. Und man hat ihm die Kinder weggenommen. Und diese Sozialarbeiterin Lotte Marcuse hat wirklich auch viele Intrigen ausgeheckt, damit er nicht in der Stadt ist, wenn die Kinder ankommen, damit er wirklich gar keinen Einfluss auf sie haben kann. Was sehr, sehr schlimm war für die Kinder und sehr schlimm für ihn, besonders als er dann im September 1942 einen Brief erhielt aus Südfrankreich, wo ein ehemaliger Mitarbeiter schilderte, wie die französische Polizei zweijährige Kinder aus ihren Kinderbettchen heraus verhaftete und an die Deutschen übergab. Also bis Kriegsende sind 69 Kinder aus OC-Heimen deportiert worden gestorben, also ermordet worden. Und das war eigentlich die noch viel größere Enttäuschung für Ernst Papaneck, dass es ihm eben nicht gelungen war, alle seine Kinder nach Amerika zu retten. Und dieses Versagen hat er sich sein Leben lang nicht vergeben. Und man muss sagen, zu diesem Zeitpunkt jetzt ist Papaneck eigentlich ein gebrochener Mann. Also Kinder waren gestorben, die er retten konnte, hatte man ihm weggenommen. Also dieser sehr starke Optimismus, den er eigentlich hat sich diesmal nicht bewahrheitet. Und das ist dieser Punkt, wo man sich dann fragt oder wo er sich fragt, wofür waren eigentlich all diese Opfer, all diese Angst nun gut gewesen? Und man könnte sagen, Ernst Papaneck ist jetzt einfach zerstört, ist in einem Loch, aus dem er nicht mehr hinauskommt. Und das ist für mich wirklich die beeindruckendste Leistung seines Lebens, wie er sich da jetzt wieder rausholt und wie er sich eigentlich nochmal neu erfindet. Er ist 41 Jahre alt, er hat so viel erlebt, dass es für 2 oder 3 Leben reichen würde. Aber er findet sich nochmal völlig neu. Und zwar schlägt er seine Kritiker mit ihren eigenen Waffen. Und wie beweist man Menschen, dass man Recht hat? Man holt sich zuallererst die nötigen Qualifikationen und Titel, dass sie einen ernst nehmen. Und Ernst Papaneck studiert jetzt nochmal mit 41, zuerst Sozialarbeit, später promoviert er in Pädagogik und wird jetzt so zum Insider. Das geht völlig auf, dieser Plan. Also plötzlich finden die anderen Sozialarbeiter seine Ideen vielleicht immer noch etwas verrückt, aber sie hören ihm zu, sie nehmen ihn ernst. Und was macht er jetzt? Das, was er eigentlich die ganze Zeit ja machen wollte, er leitet wieder Heime. Aber ich hatte ja vorhin erzählt, es gab in Amerika eigentlich nur Heime für schwer erziehbare und straffällige Jugendliche. Und so eine Schule leitet er jetzt. Für 10 Jahre, die Wildwick School for Boys in New York, ein Herzensprojekt von Eleanor Roosevelt und die längste pädagogische Stelle, die Papanek hat. Die Kinder oder die Jugendlichen dort mussten per Gerichtsbeschluss in diese Schule eingewiesen werden. Sie stammten aus prekären Familienverhältnissen, waren fast alle afroamerikanisch. Viele kamen aus Ghettos wie Harlem und waren meistens wegen Diebstahl oder wegen Zündelei eben verurteilt worden. Und Ernst Papanek nannte diese Kinder Flüchtlinge in ihrem eigenen Zuhause. Und er hat dieselben Methoden eingesetzt, die er davor bei den jüdischen Flüchtlingskindern in Frankreich eingesetzt hat. Also als erste Amtshandlung hat er zum Beispiel die Prügelstrafe abgeschafft, woraufhin einige Erzieher kündigten. Weil die Meinung dieser Erzieher war, wie kann man erwarten, von ihnen mit gewalttätigen Jungen umzugehen, wenn sie diese nicht mehr schlagen dürfen. Und wenn man über Wildwick spricht, muss ich sagen, also anfangs war es gar nicht so einfach für mich, etwas über Wildwick herauszufinden, weil Archive keine Akten herausgeben, weil diese Kinder ja tatsächlich als Straftäter eingewiesen wurden und heute theoretisch noch leben könnten. Also aus persönlichkeitsrechtlichem Schutz ist es sehr schwierig, an Unterlagen zu kommen. Und das große Glück ist jetzt aber, dass einige dieser Wildwick-Schüler später sehr berühmt wurden und sehr öffentlich über ihre Zeit in Wildwick gesprochen haben. Die also das nicht geheim halten wollten, dass sie einmal in einer Besserungsanstalt waren, sondern die der Welt erzählen wollten, wie Wildwick und wie Ernst Papanek ihnen das Leben gerettet hat. Einer davon ist Floyd Patterson, eine Boxlegende, die manche vielleicht noch kennen. Und der zweite ist der Bürgerrechtler Claude Brown. Claude Brown hat eine Autobiografie geschrieben, die sich in Amerika millionenfach verkauft hat. Und in dieser Autobiografie setzt er wirklich Ernst Papanek ein Denkmal. Und Brown konnte es einfach auch nicht fassen, wie sehr ihn dieser kleine weiße Mann mit Glatze und starkem Akzent verstand. Er schreibt zum Beispiel in seinem Buch, er war aufgewachsen in einem Land, das Österreich hieß. Und ich nahm an, dass es in dem ganzen Land keinen einzigen Farbigen gab. Woher sollte er also wissen, wie es ist, wenn man in Harlem aufwächst? Ist eben ein Zitat von Claude Brown. Und Ernst Papanek hat jetzt in Wildwick dieselben pädagogischen Elemente aus seiner Zeit in Wien und in Frankreich eingesetzt. Er hat also wieder eine umfangreiche Schülermitverwaltung eingeführt. Er hat Optimismus gepredigt. Er setzte auf völlige Ehrlichkeit gegenüber den Kindern. Und das war eine völlig neue Erfahrung für diese eben hauptsächlich afroamerikanischen Schüler, dass da ein Mensch sie mit so viel Respekt behandelt, eine Autoritätsperson. Und da gibt's auch wieder eine nette Anekdote, wo diese Schüler dann darauf bestehen, dass Ernst Papanek ein Negro ist. Und Ernst Papanek, dieser Wiener, der ja nun wirklich weißer als weiß war, aber die Kinder sagten, sie mögen keine Weißen, aber ihn mögen sie schon, also muss er auch schwarz sein. Sie haben ihn quasi sozusagen zum Ehrenschwarzen ernannt. Und diese Arbeit hat sich wieder sehr gelohnt. Ernst Papaneks Reformen sprachen sich herum. Er galt bald als bekannter Experte auf diesem Gebiet der jugendlichen Straftäter. Und am Höhepunkt seiner Karriere wird er dann zum Universitätsprofessor ernannt in New York und lehrt auch noch mal fast 10 Jahre lang Pädagogik und veröffentlicht auch sehr viel in dieser Zeit. Und die ganze Zeit in New York, seit den 40ern überblieb er aber auch politisch sehr aktiv. Also Papanek ist ein Leben lang seiner Heimat verbunden geblieben, sprach zu Hause Deutsch, sprach auch wirklich mit einem unglaublich starken deutschen Akzent Englisch und hat sich von Amerika aus sehr für Österreich und vor allem für die SPÖ eingesetzt. Wenn man sich ausführlich mit Papanek beschäftigt hat, ist es ehrlich gesagt erstaunlich, dass er nicht nach Österreich zurückgekommen ist nach dem Krieg. Also ein Mensch, der so sehr an Wien hängt und so sehr an der Partei, dass der in Amerika blieb. Das wäre jetzt ein ganz eigener Vortrag, warum das so ist. Es gibt viele Gründe. Einer ist ganz sicher auch, dass er nicht gefragt wurde. Also dass er das Gefühl oder die Angst hatte, dass er nicht willkommen sein wird in Österreich. Aber in Amerika, in New York, ist sein Zuhause eine Anlaufstelle für Exilanten und für Besuch aus Österreich. Also zum Beispiel Bruno Kreisky, Franz Jonas, Bruno Pittermann. Bei jedem Besuch von New York, und sei es, als sie schon Kanzler oder Bundespräsident waren, war es ganz klar, dass man in die Wohnung der Papanecks kommt. Und Ernst Papanek hat vielleicht auf eine Art und Weise jetzt in Amerika auch mehr Einfluss auf österreichische Politik, als er es in Österreich gehabt hätte, wenn er vielleicht wieder Lehrer geworden wäre. Weil das ja damals nicht so war, dass man einfach mal nach Amerika kam. Also wenn dann diese wichtigen Menschen eben kamen, dann war Papanek der Türöffner, dann stellte er sie Menschen wie Eleanor Roosevelt vor, dann beriet er sie auch mal über eben austroamerikanische Beziehungen, also er hat hier durchaus einen gewissen Einfluss. Diese ganze Zeit über ist er auch immer weiter in Kontakt mit seinen früheren Schützlingen geblieben, sei es den Wildwilk-Schülern oder sei es den Kindern aus seiner Frankreich-Zeit. Weil zu seiner großen Freude war es Lotte Marcuse nicht gelungen, diese Kinder voneinander zu trennen. Also spätestens als sie volljährig wurden, haben sie sich aktiv angefangen wieder zu suchen, haben sich wiedergefunden, haben Papanek wiedergefunden, sind ein Leben lang oder das Leben von Papanek lang mit ihm verbunden geblieben. Und auch alle, die heute noch leben, sehen sich als große Familie, also bezeichnen sich auch als Brüder und als Schwestern. Und je mehr Zeit jetzt vergangen ist, je älter diese Kinder wurden, je erwachsener, desto offensichtlicher wurde, wie erfolgreich Papaneks Pädagogik war. Und heutzutage beweisen ja zahlreiche psychologische oder neurobiologische Studien, wie richtig diese Grundsätze waren, die Papanek angewandt hat. Und auch die Kindertransporte selbst sind ja die perfekte Langzeitstudie. Weil man mit 80 Jahren Abstand sehen kann, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Und ich persönlich forsche schon sehr lange zu den Kindertransporten, auch zu den Nachwirkungen der Kindertransporte. Und da kann man zum Beispiel einen sehr großen Unterschied sehen. Wer war in England in einer Pflegefamilie? Wer war zum Beispiel in Frankreich in einem Heim? Diese kollektiv untergebrachten Kinder können wesentlich besser mit ihrer Vergangenheit umgehen, psychisch, sind psychisch gesünder als die Kinder, die in Heimen, die in Pflegefamilien waren. Also man denkt ja automatisch immer, dass ein Kind in eine Pflegefamilie oder in eine Familie gehört. Aber wenn diese Familie nicht dieselbe Sprache spricht, nicht denselben religiösen oder kulturellen Hintergrund hat, kann es wesentlich viel traumatisierender sein für ein Kind, ganz alleine in dieses Umfeld zu kommen, als eben gemeinschaftlich in einer Gruppenunterkunft unter gleichgesinnten oder gleichaltrigen Kindern zu sein. Und deswegen sehen heute sehr viele Pädagogen und Psychologen und auch Historiker wie ich selbst dieses Zusammenleben in der Gruppe als wesentlich bessere Art der Unterbringung an für Flüchtlingskinder als das Leben in Pflegefamilien. Und das ist sicher eine wichtige Lehre, die man auch heute ziehen kann in dieser Zeit, in der ja seit mehreren Jahren immer noch sehr viele minderjährige Flüchtlinge, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge nach Europa kommen. Damit bin ich fast am Ende meines Vortrags, noch ein bisschen zum Ende des Lebens von Ernst Papanek. Er ist 1970 in Pension gegangen, wollte eigentlich jetzt Bücher schreiben, aber litt an Diabetes und kämpfte eben auch mit diesen Nierenproblemen, die teilweise auf seine Folter in Danzig zurückzuführen sind, hat dann im Frühjahr 72 mehrere Schlaganfälle gehabt und die letzten zwei Jahre seines Lebens mit 24 Stunden Pflege verbracht. Und für Lene Papanek, für seine Frau, seit 50 Jahren ja, für sie war das sehr schlimm. Sie litt sehr darunter, ihren kämpferisch-optimistischen, vor Energie strotzenden Mann verloren zu haben. Und hat ihm dann aber im Sommer 73 einen finalen Liebesdienst erfüllt, als sie ihm seinen letzten Wunsch erfüllte. Und davon hat mir auch Ernst Papaneks Enkeltochter Joan erzählt, dass Papanek zu diesem Zeitpunkt immer nur um eine Sache gebeten hat. Also er hat nicht mehr oft gesprochen, er konnte auch nicht mehr oft sprechen, aber wenn er es getan hat, hat er immer darum gebeten, nach Hause zu gehen. Also er wollte nach Hause. Und Ernst Papanek hat genauso lange in New York gelebt wie in Wien, 33 Jahre lang, aber eben sein Zuhause, also sein richtiges Zuhause war New York nie geworden. Und so war auch jedem in der Familie klar, was er meint damit, wenn er sagt, er will nach Hause gehen. Und es klingt vielleicht etwas verrückt, mit einem schwerkranken Mann um die halbe Welt zu reisen, aber es passt auch sehr zu Papaneks Leben. Also sind Lene und Ernst Papeneck im Juli 1973 nach Österreich geflogen. Sie sind zuerst in Salzkammergut, eine Region, die beiden sehr am Herzen lag. Papenecks Schwestern sind auch angereist aus New York und aus Schweden. Zum ersten Mal eigentlich seit ihrer Flucht aus Österreich wollten alle gemeinsam Ernst Papenecks Geburtstag in Wien feiern. Aber Ende Juli hat sich sein Zustand dann massiv verschlechtert, sodass er verfrüht und im Krankenwagen nach Wien gebracht werden musste. Sein Sohn Gus ist dann aus Jakarta angereist, wo er gerade für einen Forschungsaufenthalt war. Und Lene, Gus und die Schwestern haben sich am Krankenbett abgewechselt. Und dann am Sonntag, dem 5. August 1973, das war 2 Wochen vor seinem 73. Geburtstag, ist Ernst Papenecks in Wien gestorben. Und man kann sagen, dass er jetzt eben wirklich endlich zurückgekehrt war. Also er war endlich wieder in Wien.
Sie hörten eine Rotfunk-Lecture von Lilly Meyer. Falls sich jemand beim Zuhören gefragt hat, was denn aus den leiblichen Kindern von Ernst Papenecks geworden ist. In der Zeit in Frankreich haben die beiden Söhne gemeinsam mit den Flüchtlingskindern im Heim gelebt. Beide Söhne sind dann mit Vater und Mutter schließlich nach Amerika gegangen, wo sie dann bei ihrer Familie lebten und schließlich auch in Amerika blieben. Das Buch von Lilly Meyer mit dem Titel Auf Wiedersehen, Kinder, Ernst Papenek, Revolutionär, Reformpädagoge und Retter jüdischer Kinder, ist im Molden Verlag erschienen. Ich hoffe, Sie sind beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir uns mit den großen gesellschaftlichen und politischen Fragen unserer Zeit beschäftigen und dabei auch immer wieder auf unsere Geschichte blicken. Produziert wird dieser Podcast vom Karl-Renner-Institut, Musik und technische Umsetzung von Peter Kollreider-Hörwinkel.